Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden darüber. Heute nur mit mir, Sandra. Ich bin ein Viertel des Was-Los-Teams. Dazu gehören auch noch Maria, Nora und Mimi. Letzte Woche haben Maria und ich über Kinderinfluencer gesprochen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Barbara Todt ist Journalistin, Historikerin und Buchautorin. Sie leitet beim Falter das Medienressort und ist bekannt für ihre Recherchen zur Politik, Medien und Zeitgeschichte. Und vor kurzem hat sie eine Recherche veröffentlicht, über die das ganze Land gerade spricht. Die Causa Roland Weißmann. Roland Weißmann war bis vor kurzem Generaldirektor des österreichischen Rundfunks. Einen Tag nach dem Weltfrauentag wird sein Rücktritt bekannt gegeben. Eine Mitarbeiterin wirft ihm sexuelle Belästigung vor. Roland Weißmann bestreitet ein Fehlverhalten. Der Falter hat nun Chats zwischen ihm und der betroffenen Frau veröffentlicht. Heute sprechen wir darüber, wie diese Recherche zustande kam, was drinsteht und warum sie so wichtig ist. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, danke für die Einladung.
Bevor wir über die Recherche sprechen, wir haben so eine kleine Tradition in unserem Podcast, das sogenannte Speed-Dating. Ich stelle dir drei kurze Fragen und du antwortest einfach spontan, wenn das okay ist.
Na klar.
Rubrik Speed-Dating. Okay, starten wir mit der ersten Frage. Was ist zurzeit deine Lieblingsserie?
The Morning Show.
Mache ich auch sehr gern.
Viele Assoziationen gerade gefunden.
Wenn du so eine richtig stressige Redaktionssitzung hattest, was ist der beste Snack danach?
Ein Espresso Macchiato am Hohen Markt. Da gibt es ein nettes kleines Café. Das ist gleich um die Ecke vom Falter. Und das Beste ist, man kann dort auch in der Sonne sitzen.
Verstehe ich. Und die letzte Frage, die vielleicht auch ein bisschen auf das Thema hinführt. Hast du schon mal eine Geschichte recherchiert, bei der du wusstest, das wird Konsequenzen haben, vielleicht auch für mich persönlich?
Ja, in Wahrheit ist das oft bei Geschichten so. Und das ist ja auch das Gute, weil Journalismus soll ja was verändern.
Dann fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Was ist eigentlich passiert in der Causa Roland Weißmann?
Ja, da gibt es eine ORF-Mitarbeiterin und den ORF-Chef. Und der ORF-Chef spricht diese Mitarbeiterin an. Das sind wir so Ende 2019. Und es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden, eine Bekanntschaft. Und er fängt dann aber an, aus dieser Freundschaft immer mehr zu wollen und mehr zu verlangen von dieser Frau. Das zieht sich über fast 2,5 Jahre, dieses Wollen nach mehr. Sie blockt das immer ab, er wird dann wütend und das geht so hin und her und das ist für die Frau richtig belastend und quälend. Und vor kurzem hat sich die Frau dann eben entschlossen, sich darüber zu beschweren. Nicht ganz einfach, wenn man sich über den obersten Chef im ORF beschweren möchte, wenn man dort selber Mitarbeiterin ist, weil all die Stellen, die im ORF sich mit den Fragen von Übergriffen auseinandersetzen, berichten direkt an diesen Chef. Deswegen hat sie einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt. Sie ist an den ORF-Stiftungsrat herangetreten und hat dort ihre Beschwerde deponiert. Und daraufhin hat dann der Stiftungsrat, der das Kontrollorgan des ORF ist, mit Herrn Weißmann sofort Kontakt aufgenommen und zuerst einmal gesagt, versucht das intern zu klären untereinander. Das hat nicht geklappt. Daraufhin ist dann Herr Weißmann zurückgetreten und mittlerweile ist er ja auch gekündigt. Die ganze Causa wurde öffentlich, was ursprünglich ja nie so intendiert war von keiner der beiden Seiten. Ja, und jetzt erleben wir natürlich seit Wochen eine Diskussion, wo es um Fragen geht, was ist Missbrauch am Arbeitsplatz beziehungsweise Machtmissbrauch oder Machtübergriffigkeit, was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, aber natürlich auch die Frage, wie gut ist der ORF als öffentlich-rechtliches Unternehmen aufgestellt, um diese Themen intern zu handhaben. Und das stürzt natürlich den ORF in eine große Krise, in einer Phase, wo ohnehin viel politischer Druck auf ihn da ist und wo auch eine neue Generaldirektion demnächst bestellt wird. Aber wichtig finde ich es vor allem, dass das ganze Land jetzt auch darüber diskutiert, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bedeutet, wo es anfängt und wie man sich dagegen wehren kann.
Es kam ja dann eben auch eure wichtige Recherche im Falter. Was genau habt ihr veröffentlicht?
Wir haben diese ganze Affäre oder diesen Skandal, nennen wir es mal so, von Anfang an sehr genau begleitet. Mir ist es gelungen, die Sicht der Frau von Anfang an quasi in den Mittelpunkt meiner Berichterstattung zu stellen. Also ich habe immer auch wiedergegeben, wie Herr Weißmann es sieht, aber mir war sehr wichtig, auch wiederzugeben, wie die Frau es sieht. Und ich habe schon öfters über solche MeToo-Skandale berichtet und das ist ja nicht ganz einfach, weil meistens steht da Aussage gegen Aussage. Und das Besondere bei diesem Fall war, dass es einen sehr umfassenden Chatverlauf oder eine Dokumentation gibt. Also die Frau hat sehr viel gespeichert von den Nachrichten, die Herr Weißmann ihr geschickt hat. Sie hat sich ja sehr bedroht gefühlt, sie hatte Angst, ihren Job zu verlieren und sie hat deshalb ab einer gewissen Phase auch Gedächtnisprotokolle von Anrufen angefertigt, wo Herr Weißmann sie bedrängt und bedroht hat. Und ich konnte Einsicht nehmen in dieses Material, also ich bin ja von meiner Ausbildung auch Historikerin, also das sind halt Quellen, die natürlich Gewicht haben, weil es nicht nur Aussagen sind. Das ist verschriftlichte Kommunikation, die sehr, sehr viel aussagt. Und nachdem Herr Weißmann dann zuletzt sehr offensiv in die Öffentlichkeit gegangen ist, um seine Version dieser Geschichte zu erzählen, die heißt, es war alles einvernehmlich und wechselseitig. Es war ganz sicher keine sexuelle Belästigung im Spiel und im Übrigen ist das alles sein höchstpersönlicher Lebensbereich und deswegen mag er da auch nicht im Detail dazu was sagen. Und er hat die Frau ja auch als jemanden dargestellt, der die Unwahrheit sagt. Und nachdem er sozusagen so offensiv in der Öffentlichkeit mit dieser Version der Geschichte da war, haben wir uns nach gründlicher Abwägung und Beratung auch mit unserer Medienanwältin, der Maria Windhager, im Falter dazu entschieden, jene Chats, die wirklich Bezug nehmen auf das, was Herr Weißmann öffentlich behauptet, im Wortlaut auch im Falter zu veröffentlichen. Einfach um gegenüberzustellen, was sagt der CEO des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder der ehemalige CEO zu diesen Sachen und was ist aber in den Chats dokumentiert. Und das war für uns ein ganz wichtiges Momentum der Aufklärung, weil da geht es eben, finde ich, um sehr viel in diesem Fall.
Du hast es ja auch schon angesprochen, du bist ja Journalistin, die schon viel Erfahrung mit solchen Themen hat, mit so hochsensiblen Themen. Wie geht man damit um? Also wie gehst du damit um? Wie geht man mit solchen Chats um? Was sind da so die Gedankengänge, die man hat?
Also jetzt ganz offen gestanden, Einsicht zu nehmen in diese Konversation, die sich ja in Summe über fast 4 Jahre zieht, war auch für mich belastend. Ich mag jetzt gar nicht mal darüber sprechen, wie belastend das für die Frau, für die Betroffene gewesen sein muss. Aber selbst wenn man es dann quasi mit Abstand und mit dieser journalistischen Distanz lesen muss, dann ist das schon, also das löst schon was aus in einem. Weil man sich natürlich auch immer mitdenkt, hier schreibt der Chef, der sehr viel mächtiger ist. Das Machtgefälle ist ja offensichtlich zwischen einem CEO und einer Angestellten, die halt 4, 5 Ebenen unter ihm ist. Und das gibt dem Ganzen dann auch noch so eine, ja, angsteinflößende und fast bedrohliche Seite. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man sehr, sehr genau immer, wenn man dann die Geschichten schreibt, abwägen und entscheiden muss, was ist wirklich von öffentlichem Interesse und was ist privat. Und das ist gerade bei MeToo-Filmen eine Abgrenzung, die wichtig ist und wo man sehr genau arbeiten muss. Deswegen haben wir uns ja auch immer entschieden, nur jenen Teil der Chats darüber zu berichten, indirekt oder halt dann letztendlich auch im Wortlaut, die Bezug nehmen auf das, was Herr Weißmann in den Raum stellt.
Es gab ja dann auch Kritik nach der Veröffentlichung der Chats. Also Weißmann sagt, das ist sein höchstpersönlicher Lebensbereich. Auch andere Medienhäuser, die dann sagen, das ist Privatsache. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um?
Naja, es gibt ja auch Klagen. Also mittlerweile wurde der Falter, ist die Klage bei uns eingelangt.
Habt ihr das vorher schon abgewogen?
Das haben wir natürlich abgewogen, ja klar. Also wenn man sich entscheidet, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir zitieren jetzt wortwörtlich aus den Quellen, dann wiegt man das natürlich ab. Und es ist einem natürlich bewusst, dass Klagen kommen werden oder dass Kritik kommen wird. Wir sind eben der Meinung, das Recht auf Aufklärung, gerade weil es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, wiegt höher, das Interesse der Öffentlichkeit wiegt höher als das Interesse Herrn Weißmanns auf diesen Teil seiner Privatsphäre, den er ja im Übrigen selber exponiert hat in zahlreichen Interviews. Ja, jetzt gibt es Klagen. Es gibt auch eine Klage gegen mich persönlich. Das heißt, die nächsten Monate werden sicher. Der Fall Weißmann wird mich auch noch weiter beschäftigen.
Das hat mich nämlich auch interessiert, wenn man eine Journalistin ist, die eben mit solchen Recherchen oder solche Recherchen durchführt, hat man dann manchmal auch Angst, dass man persönlich, also selber zur Zielscheibe wird?
Also wenn man eine gute Redaktion hinter sich stehen hat, dann kann man diese Angst haben, aber weiß eben auch, dass man den Schutz hat, was sehr wichtig ist. Ich denke in diesen Momenten dann oft an Kolleginnen, die vielleicht Einzelkämpferinnen sind, die nicht eine Redaktion hinter sich stehen haben, die keine Medienanwältinnen zur Seite haben, vielleicht auch keine Unterstützung zur Seite haben. Ich denke aber auch an die Frau, über die ich geschrieben habe, die lang nicht so top vernetzt ist, wie beispielsweise ein Herr Weißmann, der ja von 3 sehr guten Anwälten beraten wird und der natürlich in der österreichischen Medienszene jeden anderen CEO und jeden Chefredakteur kennt. Also dass es da ungleiche Startvoraussetzungen gibt in solchen Auseinandersetzungen, ist glaube ich, evident.
Du hast es kurz auch angesprochen gehabt, aber nochmal vielleicht genauer, wie hat denn der ORF reagiert?
Der ORF hat auf unsere Berichterstattung sehr deutlich reagiert, also jetzt, wie wir die Chats veröffentlicht haben. Ingrid Thurner hat ja noch am gleichen Abend in einem Statement für die Zeit im Bild 2 gesagt, jetzt, wo sie quasi sinngemäß diese Chats gesehen hat, also sowas darf einfach nicht passieren und sie fühlt sich bestätigt in der Entscheidung, Herrn Weißmann zu kündigen. Sie hat das auch bei ihrer Antrittspressekonferenz, also nochmal Bezug genommen auf die Chats und jetzt zuletzt auch im Mittagsjournal. Und das finde ich, das war für mich persönlich auch sehr wichtig, weil du hast am Anfang die Frage gestellt, quasi, also Journalismus soll ja wirken, es soll ja was verändern. Und ich habe den Eindruck, dass die wortwörtliche Veröffentlichung der Chats im ORF, aber vor allem auch bei Ingrid Thurner, die ja bis dato keine Chats kannte. Im internen ORF-Compliance-Bericht zu der ganzen Causa waren die Chats nicht abgedruckt. Dass das für ihre Entscheidungsfindung und für ihre Argumentation ein ganz wichtiges Momentum war. Und ja, da bin ich, das hat mich gefreut, dass sie das so gesehen hat.
Gab es auch Reaktionen seitens der Politik?
Also jetzt nicht bei mir persönlich, aber ich habe natürlich die Parlamentsdebatte zuletzt zum ORF im Generellen verfolgt, wo ja auch die Chats immer wieder vorgekommen sind. Und besonders in Erinnerung ist mir geblieben die Rede von Alma Sadic, die auch sehr klar die Chats zitiert hat und eben ganz klar gesagt hat, das sind einfach Dinge, die wir in Österreich nicht wollen, die aber wahnsinnig viele Frauen in ähnlicher Art und Weise leider immer noch erleben. Und das ist mir persönlich auch so wichtig, die Berichterstattung soll ja auch jenen Frauen, also erstens das Bewusstsein schaffen dafür, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bedeutet, aber sie soll Frauen auch den Mut geben, sich dagegen zu wehren. Und wenn ich ein bisschen was dazu beitragen konnte und der Falter mit seiner Berichterstattung, dann bin ich schon happy.
Würdest du sagen, das ist ein ORF-Problem oder ein Problem in der Medienwelt? Weil die ganze Recherche wurde ja auch sehr zum Anlass genommen, um Kritik am ORF zu üben. Und ich habe auch mit meiner Kollegin Eva Sager gesprochen, die eben also Recherche gemacht hat zum Machtmissbrauch am Arbeitsplatz.
Super Geschichte von der Eva, muss ich an dem Punkt sagen. Das habe ich sehr gerne gelesen.
Verlinken es in den Shownotes.
Ja.
Dass es doch, also Machtmissbrauch überall passiert, aber es gibt gewisse Branchen, wo einfach die Risikofaktoren höher sind, unter anderem die Medienbranche, also prekäre ökonomische Situation, stressige Arbeitszeiten. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich würde das auf jeden Fall so sehen. Wir erinnern uns, oder manche erinnern sich vielleicht noch an den Fall Wolfgang Fellner, der vor einigen Jahren so eigentlich so der erste MeToo-Fall in der Medienwelt war, der so richtig groß geplatzt ist. Umso interessanter fand ich auch das Handling der ganzen Sache von Herrn Weißmann, weil er muss ja auch den Fall Fellner gekannt haben. Aber das vielleicht nur nebenbei. Was mir bei meinen Recherchen schon auch aufgefallen ist, ist, dass der ORF vielleicht auch dadurch, dass das so ein UFO da am Königlberg oben ist, also quasi so ein in sich geschlossenes Gebäude, dass es da schon eine ganz besondere Stimmung gibt. Und im Zuge jetzt dieser Geschichte sind auch viele an mich herangetreten, um mir ähnliche Dinge zu erzählen, die sie erlebt haben. Und wir kennen ja auch die sogenannten, also ich würde es nennen Cold Cases. Also es gibt ja im ORF 3, 4, 5, wahrscheinlich noch ein paar mehr Fälle von Prominenten oder sehr hochstehenden Männern, Managern, die ähnlich umgegangen sind mit Frauen, wo es Beschwerden gab, wo dann in einem Fall die Frau sogar entlassen wurde während des Arbeitsgerichtsprozesses und der mutmaßliche Täter seine Karriere trotzdem fortsetzen konnte. Also im ORF gibt es da, glaube ich, ein strukturelles Problem und die Frau war kein Einzelfall, was mit ein Grund ist, glaube ich, warum die Geschichte jetzt auch so bewegt, weil es eben viele Frauen gibt, die sagen, puh, endlich hat sich da mal wer wirklich getraut, was zu sagen. Und Herr Weißmann ist eben nur einer von mehreren, die sich so verhalten haben, dass Frauen im Arbeitskontext, so ein bisschen wie Freiwild eigentlich waren.
Wie würdest du generell so die Reaktion der Öffentlichkeit beschreiben?
Gespalten, wie immer bei diesem Thema. Sehr viel Zuspruch, aber natürlich auch viel Kritik. Und was sehr oft bei solchen MeToo-Fällen auffällt, ist natürlich dann die traditionellen Rollenmuster, die durchgespielt werden. Also all die Argumente, die kamen, die Frau hat das doch eh gewollt. Die soll sich nicht so, das wird ihr schon gefallen haben. Und ist doch super, wenn man mit dem Chef und so. Also das müssen wir natürlich auch alles sozusagen jetzt wieder rezipieren. Und für mich ist das manchmal so, wie wenn jetzt das Opfer noch ein zweites Mal belästigt wird. Und diesmal ist massenhaft.
Was würdest du, also du hast auch gerade den Fall Fellner angesprochen, jetzt die Causa Weismann, generell dies, was immer wieder zu sexueller Belästigung, Machtmissbrauch, vor allem in der Medienbranche aufkommt. Was glaubst du, müsste sich ändern? Also was wären wirklich so Sachen, die sich verändern müssten?
Also strukturell, das ist übrigens auch ein Vorschlag, den jetzt der Arbeitsrechtler Roland Gerlach im aktuellen Interview mit mir im Falter gebracht hat und den ich sehr klug finde. Also Herr Gerlach ist der Anwalt, der den Stiftungsrat begleitet hat in der Causa Weismann. Und er sagt, wir bräuchten eigentlich so Fast-Track-Prozesse bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Also derzeit, wenn man sich als Frau beschweren möchte über Missbrauch oder Machtmissbrauch oder eben Belästigung, dann dauert das oft relativ lang, bis man dann zu seinem Recht kommt. Und das ist ja wahnsinnig quälend für alle Beteiligten. Und das ist ja mit ein Grund, warum Arbeitgeber solche Dinge auch nicht gern anfassen, weil sie dann wissen, dass das im Unternehmen für massive Verwerfungen sorgt. Und sein Vorschlag war, dass man eben so einen Fast-Track-Modus findet. Also dass diese Frauen so eine schnelle Anlaufstelle haben, wo ihnen unmittelbar und schnell geholfen wird. Weil das ja auch psychisch so belastend ist, ja, in so einem Verfahren quasi hineinzugehen. Also das ist, finde ich, strukturell ein gutes Ding. Und ja, wichtig ist, ich meine, das habe ich jetzt auch beim Fall Weismann so ein bisschen mitbekommen, also Solidarität mit dem Opfer, ich nenne es jetzt mal neutral, ich meine, in dem Fall ist eine Frau betroffen, können ja auch Männer sein oder also geschlechterneutral sozusagen, Solidarität mit den Betroffenen. Also oft erleben die Betroffenen ja dann auch, dass sie so ein bisschen Personen und Krater werden und keiner mit ihnen was zu tun haben will, bis die Sache geklärt ist. Und das dauert ja oft, bis entschieden ist, was passiert ist. Und sehr oft ist es ja so, dass Betroffene, die sich beschweren, im Grunde in dem Moment sich auch darauf einstellen müssen, dass sie, selbst wenn sie am Ende Recht bekommen, in dieser Firma nicht mehr gut werden arbeiten können. Und das kann es eigentlich nicht sein, oder?
Absolut. Also du hast ja schon öfter auch solche Recherchen gemacht, aber jetzt speziell bei der Causa Weismann, was hast du persönlich für dich aus der Recherche mitgenommen?
Das ist eigentlich immer noch schlimmer, als ich dachte. Also ich bin im Jahrgang 74, also ich mache den Job jetzt schon recht lange und kann mich erinnern, wie ich so meine ersten journalistischen, also so ersten nicht Praktiker, aber halt so Frixefreie, war damals beim Newsverlag, Mitte, Ende der 90er und damals gab es unter den Kolleginnen, wurde man sehr bald darüber informiert, dass man mit einer gewissen Person besser nicht alleine im Lift hochfährt, weil diese Person den Ruf hat zu grapschen. Und da gab es die Frauensolidarität im Sinne von, dass die Frauen untereinander sich gewarnt haben und dass, wenn junge Frauen ins Haus neu gekommen sind, die älteren Kolleginnen gesagt haben, passt auf, ja, macht's das nicht. Das war natürlich super wichtig. Aber jetzt strukturell hat sich nichts geändert. Also die Person wurde da, glaube ich, nie offiziell belangt. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist irgendwie, war halt in den 90ern so, aber seitdem muss sich doch was geändert haben. Ja, und dann recherchiere ich diese Sache und denke mir, boah, das gibt's doch nicht. Fast 20 Jahre später und quasi ein paar Generationen weiter und so viel Aufklärung und so viel und immer noch. Also das, muss ich sagen, hat mich persönlich auch, also es ärgert mich einfach.
Ja, mich jetzt auch eben, wir haben dann ja auch den Aufruf gestartet, dass sich junge Frauen vor allem, also die haben sich dann gemeldet, die Erfahrungen gemacht haben mit Machtmissbrauch oder sexueller Belästigung und mich hat es dann doch auch schockiert, dass irgendwie gefühlt jeder schon mal irgendeine Erfahrung gemacht hat, wo man vielleicht auch später erst checkt, wenn man jung war, hey, das war eigentlich nicht okay, genau. Eigentlich war das nicht.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Forschung dazu, Es gibt ja auch diese Statistiken, wo man dann sieht, wie häufig das passiert. Ja, also wir müssen offenbar immer noch an dem Bewusstsein dafür, dass das eben Belästigung ist, was passiert und dass man sich dagegen wehrt und dass man es nicht immer nur weglächelt und verdrängt und dann Jahre später draufkommt, hey, eigentlich voll arg, was damals passiert ist, warum habe ich mich, man ärgert sich ja dann auch so, dass man damals nicht reagiert hat, man ärgert sich so über sich. Ja, also da, aber es liegt nicht an uns, unser Verhalten zu ändern, im Sinne von der Betroffenen, sondern es liegt natürlich an den Menschen, die das machen, zu checken, dass das einfach ein No-Go ist. Und insofern ist, glaube ich, all die Aufklärung, die hoffentlich jetzt im Zuge dieser Affäre auch passiert ist, ich glaube, wir alle haben viel dazu gelernt, also hoffe ich.
Was würdest du denn Betroffenen, die so etwas erlebt haben, raten, wie sie am besten vorgehen?
Rasch handeln und sich rasch beschweren. Das ist, finde ich, wichtiger Rat, weil je länger man zuwartet, desto, also das ist nicht so gut für die Glaubwürdigkeit. Lieber gleich beschweren, gleich sagen, ja, gleich aufzeigen. es nicht so stehen lassen, weil auch dieses Stehenlassen gibt natürlich dem Gegenüber das Gefühl, es ist eh nichts passiert.
Ich meine, du hast mit der Betroffenen gesprochen, die Geschichte hat dich lange begleitet oder auch bei deinen anderen Recherchen. Wie schafft man das dann als Journalistin, dass man dann auch irgendwie das von sich abgrenzt, also dass dann das nicht die ganze Zeit ständig begleitet, dass man auch selber irgendwie...
Ja, also natürlich, wenn in Phasen einer intensiven Recherche ist man natürlich sehr verbunden mit dem Thema und da ist Abgrenzung schwierig. Austausch mit Kolleginnen hilft und natürlich mal am Wochenende auch das Handy ein paar Stunden abschalten und eine Runde Windsurfen gehen am Neusiedler See hilft immer.
Barbara, vielen Dank. Das Gerne. War extrem spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist wirklich eine extrem wichtige Arbeit, die ihr da im Falter geleistet hat.
Wir werden euch
natürlich die ganzen Artikel in unsere Shownotes und die komplette Recherche verlinken. Wie immer, abonniert gern unseren Podcast, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ein Rating da, 5 Sterne gerne. Und am Ende noch eine ganz wichtige Info, was los wird, eine Woche pausieren. Das heißt, nächste Woche gibt es keine neue Folge, aber euch erwartet was richtig, richtig Cooles auf diesem Kanal. Deswegen bleibt gespannt. Tschüssi!